5, 4, 3, 2, 1.
Welcome back.
Schön zu hören. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Es ist die 19. Folge des Toni-Podcasts unter dem Motto Achtung, Gefrierbrand. Das Phänomen Disneys Eiskönigin. Und wie immer mit dabei sind heute an der haselnussbraunen Box die Sarah.
Hallöchen.
An der quittengelben Box der Moritz.
Lass los.
Und an der eierschalenfarbenen Box der Jeppe.
Ja, hallo. Freue ich mich.
Das Phänomen Disneys Eiskönigin. Es ist Weihnachtet. Also wir nehmen die Folge auf und strahlen sie aus, unmittelbar bevor die tollen Weihnachtstage losgehen. Und natürlich haben wir auch seit neuestem eine zweite Disney-Eiskönigin, nämlich die Anna im Programm. Und weil unsere Sarah, wie ihr alle vielleicht mitbekommen habt, in den letzten 18 Folgen eine der größten Disney-Fans dieser Welt ist, haben wir gesagt, zum Weihnachten schenken wir dieses Mal diese Folge. Achtung, Gefrierbrand, das Phänomen Disney-Eiskönigin.
Das ist so lieb von euch.
Ja, also ne, ich glaube, da kann man beliebig viel drüber sprechen. Das ist ja wirklich ein Phänomen, diese Frozen-Reihe, die zweiteilige, die schon sich ein bisschen unterscheidet von so manch anderem Disney-Prinzessinnenfilm auch. Und wir fragen uns, was macht denn die Faszination aus? Warum funktioniert genau das so gut oder besser auch vielleicht als andere? Was ist für eine Erzählweise? Ist es ein klassischer Prinzessinnen-Plot oder wo unterscheidet er sich? Das sind so die Themen, die wir heute uns angucken wollen. Nicht wahr, Jeppe? Habe ich was vergessen?
Nein. Wunderbar gemacht. Inklusive des brillanten Wortspiels richtig ausgesprochen. Ich extra den Tipp gegeben. Bitte sprich es brennt aus, damit es total lustig ist. Das hast du gut gemacht. Ich weiß auch nicht. Das ist ja ein bisschen unser Anspruch, dass es muss immer noch ein noch dümmeres Wortspiel geben als ohnehin schon. Und tatsächlich ist ja das Areal bei Frozen gefroren, völlig unverfroren. Das ist ja schon ziemlich abgegrast. Also da nochmal ein schlechteres zu finden als schon alles draußen,
dachte,
das ist ja gar nicht so leicht.
Ich dachte, du hättest gesagt, dass Ariel bei Frozen wäre, aber das...
Also es geht immer noch ein bisschen schlechter, haben wir gerade mal wieder unter Beweis gestellt.
Absolut. Fun Fact, Ariel ist nicht bei Frozen, aber Rapunzel.
Oh, das hätte ich auch. Jetzt muss ich einen von meiner Liste streichen an Fun Facts, die ich mitgebracht habe. Nun ja. Ja, wir steigen gleich ein, aber natürlich wollen wir vorab noch mal kurz Bezug nehmen auf das Rätsel der letzten Folge, der 18. Folge. Jeppe.
Also das war, glaube ich, gut. Das haben alle hingekriegt und deswegen darf ich jetzt auch wieder was vorlesen, weil das klang ja eine Zeit lang so, als sollte ich das lieber auch gar nicht mehr machen. Also danke dafür, dass ihr so blitzgescheit das alle gelöst habt. Das war jetzt tatsächlich einfach. Die Frage war ja, wir haben, vor allem ich habe ja in der letzten Folge den Drache Kokosnuss mitgenommen.
Unter welchem Motto stand die nochmal? Ich glaube, es war schrecklich, oder?
Nee, es war liebevolle kleine Freunde. Wäre es besser mal gewesen.
Genau. Sympathieträger unter den... Ja, ich habe ja, wenn ihr es nicht gehört habt, müsst ihr es nochmal hören. Wir hatten ja ein Duell um, wer hat das schrecklichste Monster dabei. Ich hatte Drache Kokosnuss dabei. Nicht, weil er so schrecklich ist, weiß ich auch. Aber weil er, irgendwie finde ich ihn einfach toll. Und deswegen dreht sich die Rätselfrage zu allem trotz auch noch darum. Und zwar nicht um den Drachen Kokosnuss, sondern wir hatten nach seinem Kumpel Oscar gefragt. Und genau welche Art von Drache er ist. Die leben ja auf einer Dracheninsel, wo es verschiedene Typen von Drachen gibt. Das ist das Schrecklichste.
Einer schrecklicher als der andere.
Einer schrecklicher als der andere, aber es hat nicht sollen sein. Antwort, Sven, was für eine Art Drache ist denn der Oscar?
Ein Fressdrache natürlich, der ganz viel verputzen kann. Ganz viel futtern kann der.
Wichtiger Hinweis, den wir ganz oft...
Ja, da läuft seinem kalt den Rücken runter.
Ja, wir haben ganz oft einen Hinweis bekommen, der absolut berechtigt ist, ein vegetarischer Fressdrache. Das ist natürlich sehr, sehr richtig und wichtig.
Das finden wir auch sehr gut.
Das war sehr, sehr richtig, genau. Und
das haben viele auch sehr, sehr richtig gemacht.
Super.
Das finden wir gut.
Kommen wir zu Frozen 1. Natürlich, Sarah, bitte, übernehme du
genau,
doch
bevor
die Vorstellung
die platzt, von lass die mal reden.
Seht ihr mir das an?
Das muss jetzt raus.
Ich finde es lustig, dass der Sven sagte, für alle die wenigen, die es nicht kennen. Und ich weiß ganz genau, dass der ein oder andere von euch.
Die haben es in den Podcast geschafft, die wenigen.
Die haben es auch vorher nicht gehört gehabt. Also sowohl für die ein oder anderen wenigen zu Hause, die jetzt gerade mithören, als auch für den ein oder anderen hier am Mikrofon eine kurze Zusammenfassung, was so in Frozen 1 oder wie der Deutsche sagt, die Eiskönigin passiert. Fangen wir vorne an. Es gibt ein Geschwisterpärchen ganz hoch im Norden in einem Königreich namens Arendelle. Und diese beiden sind ein Herz und eine Seele, das sind Anna und Elsa. Die beiden sind nicht nur Geschwister und sehr unterschiedlich, weil die eine ist braun-rothaarig, die andere hat weiße Haare, sondern die unterscheiden sich in noch einer Sache. Elsa hat nämlich magische Kräfte und kann mit ihren Händen Schnee und Eis erschaffen. Da staunt ihr? Ja.
Ich dachte, die wäre blond, aber das,
das ist schon, da sehr, schon sehr, sehr weiß. Ihre kleine Schwester Anna hat diese Gabe nicht. In ihrer Kindheit spielen sie ganz viel mit dieser Gabe und haben ganz viel Spaß, bauen Schneemänner und große Hügel und rollen Schneekugeln durch die Hallen.
Ach so, die spielen in Hallen.
Die spielen in Hallen.
Und die sind,
drin.
Mit Schnee.
Richtig. Uiuiui. So, und eines schrecklichen Tages passiert das, was hätte niemals passieren dürfen. Sie werden übermütig und während Elsa versucht, Anna aufzufangen mit einem Schneeball, trifft sie Anna in den Kopf mit ihrer Eiskraft. Und Gott sei Dank ist es dann so, dass Anna es auch wieder über die Wupper schafft, was aber trotzdem bei Elsa ganz, ganz schlimme Gefühle zurücklässt, weil sie hat ihre geliebte Schwester verletzt, was sie natürlich niemals wollte. Die Eltern tun alles dafür, die Kräfte, die immer stärker werdenden Kräfte von ihrer älteren Tochter in Schach zu halten. Über die Jahre wird es immer schlimmer und schlimmer. Die kleine Anna versucht immer wieder an der Tür ihrer Schwester zu klopfen, um sie zum Spielen rauszulocken. Aber sie öffnet die Türen nicht mehr. Irgendwann muss sie die Türen aber öffnen, denn es ist ein Disney-Film. Und was passiert in Disney-Filmen? Die Eltern
sterben. Also mindestens ein Elternteil.
Und da, in dem Fall sind es natürlich direkt zwei, um die Dramatik auch noch mal ein bisschen zu erhöhen. Wie es eben in so einer königlichen Familie ist, muss jemand den Thron übernehmen. Und das ist natürlich das älteste Kind. Hier gibt es ja keinen Jungen, sonst wäre es nicht unbedingt das älteste Kind. Aber dass zwei Mädels sind, darf es die älteste machen. Und das ist Elsa. Und zu dieser Krönungszeremonie muss sie die Türen öffnen.
Wir sind
öffnen.
Übrigens jetzt ja schon locker bei die ersten 8 bis 10 Minuten der Geschichte in der Zusammenfassung vorangeschritten. Okay,
also das Originalstück geht 70 Minuten, das Hörspiel.
Das hier ist nicht das Hörspiel.
Wie lange wird die Erklärung?
Das hier ist nicht die gelesene Fassung, die inszenierte Lesung. Okay, ich versuche ein bisschen was zu überspringen.
Nein, stimmt
Elsa
gar nicht.
Läuft weg, auf den Berg, Anna läuft los, um ihre Schwester zu suchen. Schwester erschafft den riesengroßen, pompösen Eispalast auf Berg.
Singend.
Sie ist singend natürlich und stampfend und mit den Händen fuchtelnd. Irgendwann findet Schwester auf dem Weg zu... Nein, so.
Wir
haben unsere Zuschauer, Zuhörer schon vorbereitet, dass es heute ein Dreistünder werden könnte. Bitte, Entschuldigung. Jetzt lass dich nicht, wir reden nicht mehr dazwischen, bis du fertig bist.
Anna, die kleinere Schwester, findet auf dem Weg zum Schloss Olaf. Olaf ist der zu Leben erwachte Schneemann, den die beiden in ihrer Kindheit gebaut haben. Singt auch, nur mal so nebenbei. Und begleitet die Truppe, die jetzt da sich zusammengefunden hat, mit, bis sie endlich auf Elsa treffen, die aber gar nicht so unbedingt wieder mit zurück möchte, weil die findet es ganz schön in ihrem Schlösschen da oben. Ist ganz schön kalt und da kann sie machen, was sie will. Ist sie frei. Und als sie da nicht mitgehen möchte und Anna sie aber so ein bisschen bedrängt, passiert das noch viel Schrecklichere. Und zwar diesmal trifft Elsa ihre Schwester nicht in den Kopf, sondern ins Herzen. Und das ist ganz, ganz schlimm. Augenblicklich geht Anna zu Boden und erfriert von innen in ganz langsamem Prozess. Und nur durch einen selbstlosen Akt, und ich möchte jetzt hier nicht zu viel versprechen und auch nicht zu doll spoilern, nur durch einen sehr selbstlosen, sehr geschwisterlichen, sehr liebevollen Akt schaffen die beiden es, sowohl Anna zu retten, als auch ganz Arendelle. Das habe ich vergessen zu sagen. Arendelle liegt natürlich auch in Eis und Schnee und hat sie nicht gesehen. Das kommt davon, wenn ihr mich nicht ausreden lasst.
Man kriegt ja auch nichts in Ruhe zu Ende hier erzählt.
So, auf jeden Fall, am Ende ist alles gut. Der Schneemann kriegt eine Wölkchen. Nee, natürlich schaffen sie es, alle zu retten, Anna zu retten, Elsa zurückzuholen und Arendelle wieder aufzutauen. Ich möchte noch dazu sagen, es wirkt jetzt alles so, weil es uns sehr präsent ist und es irgendwie so ein allseits bekanntes Thema ist und irgendwie immer noch überall. Aber das ist halt auch schon ein Film oder eine Story, noch eine viel, viel ältere Story. Vor allem ein Film, der schon von 2013 ist. Das finde ich immer wieder krass, wenn man drüber nachdenkt, dass er eigentlich schon echt ein paar Jährchen auf dem Buckel hat und trotzdem noch für so viel begeistert.
War Angela Merkel noch Bundeskanzlerin, als der Film rauskam?
Damals und auch die Jahre danach und davor. Und
als du eben Olaf sagst, wollte ich dich nicht unterbrechen. H.P. Kerkeling spricht Olaf, ne?
Ja.
Was eine großartige Besetzung ist. Und ich glaube, er ist auch einer der wenigen von den Hauptcharaktern, die sowohl die Sprech- als auch die Gesangsrolle machen. Die anderen haben immer sowohl als auch.
Gesangsdouble.
Ja, und der zieht durch. Er macht alles.
Wie behauptet das jetzt, glaube ich, dass jetzt nicht so ein Disney-Film ist, sowohl im Original als auch dann in der deutschen Originalfassung, die wir ja auch als Toni haben, wo man jetzt so auf Prominenz in erster Linie gesetzt hat bei der Besetzung, ne? Also wenn ich glaube, das ist in den amerikanischen auch nicht anders, ne? Es sind jetzt nicht irgendwelche strahlenden Hollywood-Helden, die jetzt jeder kennt, die das sprechen.
Ja, doch, also jetzt nicht überwiegend, aber Kirsten Bell hat zuletzt noch Werbung für die Tonybox gemacht und hat sich als begeisterte Befürworterin für die Tonybox ausgesprochen. Deswegen ist sie mir natürlich in Erinnerung und im Herzen geblieben. Spricht aber zum Beispiel in der amerikanischen Version die Anna. Aber du hast völlig recht. Es ist nicht das Star-Aufgebot, was man sonst immer mal so kennt. Irgendwie die ersten 10 im Cast sind Riesennamen, sondern ist schon gemischt.
Arrivierte, gute Performer.
Ja, auf jeden Fall.
Gute Performer.
Performer.
Ich wollte eigentlich gerade noch als Funfact in den Raum werfen, welches Lied im November 2013, wo der Film rausgekommen ist, auf Platz 1 der Charts war. Aber ich kannte es nicht und dann war mir das viel zu boomermäßig. Ich kannte noch nicht mal die Leute, die es gesungen haben. Es ist von, Gott sei Dank, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Fall and What At versus Now Changes.
Kenne ich auch nicht.
Okay. Whatever that is.
Changen wir doch mal zu dem zweiten.
Oh, jebe.
Nee, also unsere Idee war doch so ein bisschen, damit wir jetzt alle wissen, worüber wir reden, weil Sarah ja zumindest argwöhnt, dass schon alleine hier im Podcast alle auf Höhe wären. Moritz?
Ihr stellt jetzt Elsa 2 vor.
Genau, also Elsa 2, der Anna heißt.
Das ist hart. Guck mal, Leute, es fängt doch jetzt schon
der
an.
Heißt eigentlich
soll ich doch
Frozen
auch übernehmen?
2. Da geht's ja schon los.
Heißt er auch nicht.
Unverfrozen, oder?
Nee, das ist
ja, der hat ja noch nicht mal einen spaßigen Untertitel. Was ist denn da eigentlich los? Der erste heißt doch völlig unverfroren.
Völlig unverfroren.
Und für den zweiten gab es keine Witze mehr.
Und der zweite heißt im Deutschen Die Eiskönigin 2 oder im Original Frozen 2.
Dankeschön. Danke, Moritz. Du darfst weitermachen. Jeppe.
Aber ihr gebt mir recht, das ist kein Untertitel.
Also.
Also,
nein. 2 ist kein Untertitel, nein, das ist eine Zahl.
Und das sagt der Mann, der wirklich mit Zahlen ja so gar nichts am Hut hat. Das merken wir jedes Mal wieder beim Einzählen.
Genau, der zweite ist von November 2019. Und zwar ist die Handlung eigentlich genau wie die gleiche wie im ersten Teil, nur halt ein bisschen
jetzt
anders.
Jetzt darf Jeppe weitermachen.
Ich übernehme.
Oh mein Gott.
Nein.
Wir haben es mit einem völlig anderen Film zu tun, allerdings mit dem gleichen Cast. Es geht wiederum um die zwei Damen, Anna und Elsa. Die Geschichte schließt mehr oder weniger, ich glaube, nahtlos an den ersten Teil an, nachdem irgendwie.
Drei Jahre sind dazwischen. Drei Jahre sind vergangen.
Ja,
drei
siehst du, Jahre. Da ist also was ist.
Drei
das
Jahre.
Ist ja ein enormer Zeitsprung, da ja in echt sind ja 8 Jahre vergangen. Oh, jetzt habe ich.
Das ist ein Desaster.
Oh Gott. Nein, doch, wir kriegen das hin. Okay.
Ja, und also, vor allen Dingen fängt auch an mit einer Rückblende, wo die beiden
das heißt,
noch Kinder sind.
Die sind wir jetzt allmählich Mitte 30, nehme ich an.
Oh Gott! So.
Na, okay. Ey, 8 Jahre, was? Ist mir egal. Okay.
Anfang
Moritz,
20,
hilf mir kurz.
Richtig.
Die haben jetzt tatsächlich heiratet.
Die sind.
Habt ihr das Hörspiel überhaupt gehört?
Doch,
ihr habt eben erzählt, ihr hättet es gehört.
Also bis jetzt hat keiner geheiratet. Es sind 3 Jahre vergangen. Sie sind, glaube ich, Anfang
21
30.
und 24. Das wird
echt?
Die Folge. Also, ihr habt das, ihr habt das wirklich.
Gesagt?
Ich möchte. Stopp. Stopp.
Wird
ihr
das
habt
gesagt?
Mir das vor.
Habt ihr das zugesichert, dass ihr das mit den Altern auswendig lernt?
Nein, ihr habt vor einer Viertelstunde oder ein paar Minuten mehr oder weniger, keine Ahnung, habt ihr das als Geschenk für mich verkauft und jetzt zerstört ihr? Ihr macht alles kaputt.
Ich übernehme jetzt mal.
Nein, 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 wir kriegen das hin. Komm.
Na gut. Okay. Also, wir fangen an mit einem Zeitsprung und Anna und Elsa sind wieder Kinder und kriegen von ihrem Vater zum Einschlafen die Geschichte vom verwunschenen Wald im hohen Norden erzählt. Und zwar geht es darum, dass im hohen Norden ein Volk lebt, das sind die Nordtuldra. Und ihr Großvater hat für diese Dorfbewohner einen großen Staudamm gebaut, was aber die Geister des Waldes erzürnt hat, weshalb sie seit dieser Zeit diesen Wald in eine Mauer aus Nebel gesperrt haben, aus der niemand herein und herauskommt. Und
jetzt kommt der Zeitsprung, dann, zack, wenn ich mich erinnere.
Zeitsprung 3 Jahre nach Ende von Frozen 1 spielen sie was, Jeppe?
Bei einem Charade-Spiel, darauf habe ich mich die ganze Zeit gefreut, was wohl nur irgendwie so ein ziemlich dämliches Pantomime-Spiel ist. Man kennt das so im Sprachgebrauch ein bisschen anders, aber bei einem Charade-Spiel hört Elsa Stimmen, die kein anderer hören kann und sie kann sie nicht mehr ignorieren.
Wie bei Harry Potter, ne? Ja,
sie sitzen da alles zusammen aber und spielt Charade. Bei
Harry Potter waren das so Schlangen, die in den Mauern waren.
Ja, aber das führt uns jetzt zu weit weg. Du willst nur, dass wir lange Zeit... aufbringen. Ich versuche das mal abzukürzen, weil ich tatsächlich diese Verwicklung, die habe ich im Detail auch nicht so drauf. Aber jetzt ist es vor allen Dingen sehr wichtig, Elsa erhält eigentlich dann die Aufgabe oder es kommt raus, dass diese Fehler der Vergangenheit und dieser Urkonflikt, der sich da 2 Generationen vorher zugetragen hat, dass es ihre Aufgabe ist, den jetzt wieder aufzulösen und die Wahrheit über die Vergangenheit des Königsreichs ans Licht zu bringen, damit diese erzürnten Waldgeister zur Ruhe finden, von denen es ja 4 geben soll und am vielleicht sogar einen 5. Und dann kommen eine Menge, Moritz, ich übergebe an dich, es kommen eine Menge mythologische Elemente dazu in diesem nebeligen Wald und es gibt den Fluss der Wahrheit.
Genau, so. Denn Wasser hat ein Gedächtnis, wie Olaf so richtig sagt. Also, nachdem Elsa die Geister erzürnt hat und die, Gott, wie heißt die Stadt nochmal? Du musst mir immer helfen, Sarah.
Atohallan heißt, glaube ich, der Fluss.
Der Fluss heißt Atohallan.
Die Stadt, in der sie leben.
Die Stadt, das Königreich.
Arendel, genau. Das Königreich Arendel. Auf jeden Fall wird das Königreich Arendel von den Geistern zerstört und alle müssen fliehen. Alle Bewohner von Arendel müssen die Mauern von Arendel verlassen, woraufhin sich Anna, Elsa, Olaf, Sven und Christoph entschließen, zum verwunschenen Wald zu gehen, um die Geister wieder zu beruhigen. Dort treffen sie auf das Volk der Utuldra, genau, wo dann relativ schnell abgekürzt wird, dass ihre Mutter aus dem Volk kommt und sie jetzt gar nicht von denen massakriert wird. Ja, und sie jetzt gar nicht von denen massakriert wird, sondern sie jetzt eine von diesem Volk sind und, glaube ich, dann den ersten Geist, den Geist des Windes bezwingen. Naja, auf jeden Fall bezwingen sie Geister, sie kämpfen gegen Riesen, sie gefrieren Flüsse, um schlussendlich das Wrack zu finden, mit dem ihre Eltern gesunken sind. Aber was? Das sollte doch im südlichen Meer gesunken sein und jetzt liegt es da im verwunschenen Wald. Was ist da passiert? Gut, dass jedes Wrack von Arendel eine geheime wasserdichte Schublade hat, wo Sachen aufbewahrt werden, weil hat man halt so. Dort finden sie eine Nachricht, dass sie eigentlich die Eltern gar nicht auf dem Weg zu Handelspartner waren, sondern zum Gletscher Atohalla, um Antworten zu finden, warum Elsa magische Fähigkeiten hat. Jeppe, du. Sarah tötet mich mit Blicken.
Ich stelle mir gerade vor, wie das so ungefähr in der 10. Klasse war, wenn der Moritz im Deutschunterricht ein Referat halten musste und auch in der 5-Minuten-Pause das vorbereitet. Ich glaube, das war so ähnlich, wie wir das heute hier erleben. Aber es ist auch sehr lustig. Wir sind ja nicht in der Schule.
Ja, das... Also ich glaube, es mündet dann, wir wollen ja jetzt tatsächlich auch nicht alles verraten, aber wir erfahren was über die wahre Herkunft von Elsa und gleichzeitig ergeben sich neue Möglichkeiten für Anna, die also beide starke Charaktere, die sowohl die Vergangenheit Arendels aufrollen, als auch eben ihre eigene Bestimmung finden. Und natürlich wird Arendel am Ende, besteht auch wieder die Chance, dass alles gut ausgeht und Arendel gerettet wird. Und das wollen wir jetzt im Detail gar nicht verraten. Ich würde vielleicht nur anfügen, um so ein bisschen als Ehrenrettung für uns beide. Es ist tatsächlich gerade für mich, ich habe nur die Hörspiele gehört, ich kenne die Filme nicht. Und man merkt, dass es gerade der zweite Teil ist, ein sehr visueller, effektreicher Film. in dem es wirklich ein bisschen schwerfällt zu folgen, wenn man nur so auf der Tonspur hört, jetzt kommt der Geist des Windes, dann galoppiert das der Geist des Wassers mit dem Nebel des Grauens durch den Fluss der Wahrheit. Also wird es wirklich, es ist ein bisschen hart, Sarah. Bitte sieh es uns nach, wenn man es jetzt nur im eigenen Kopfkino hat entstehen lassen.
Jebe, aber du kannst ja sicher noch Licht Frage ins... Ist, ich habe eine Frage. Wie zum Teufel konnte es passieren, dass du die Filme nicht gesehen hast?
Ich kenne den zweiten Teil auch nicht.
Hast du nicht zwei Jungs und wie alt sind die?
Jebe, hast du nicht zwei Jungs und wie alt sind die?
Ich fürchte, das ist ein Teil der Antwort. Ich habe auch in der Vorbereitung nochmal gesagt, hey Männer, wie wär's? Und zack, und der soll richtig gut sein und so.
Echt nicht? Kein Interesse. Ging das nicht?
Boah, meine Kinder sind.
Ich möchte das zur Jepes Ehrenrettung aber genau auch bestätigen. Das war, also ich kenne den ersten Teil als Film und den zweiten Teil kannte ich jetzt auch nur aus dem Hörspiel, was wir uns angehört haben, natürlich vom Toni. Und da ging es mir ganz genauso. Ich hab mir so ein paar Fragen gestellt. Vielleicht kann das einer, der die Bilder gesehen hat, auch nochmal auflösen. Also der erste Geist, der getroffen ist, ja der Wind. Der ist irgendwie, hat so eine Tornado-Figur, aber okay, dann ist er irgendwie gebändigt. Dann kommt der Feuergeist, der wiederum bekommt aber auch so einen, ich nehme mal an, total niedlichen kleinen Salamander noch als Figur. So, und dann als drittes das Wasser, das ist auch irgendwie so ein Pferd. Mhm. Aber der Wind hat keine visuelle Figur bekommen. Und dann habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich hätte jetzt erwartet, dass natürlich alle vier, in jedem guten Elementar-Mystik-Film musst du natürlich alle vier Elemente bändigen. Aber die Erdgeister, die sind jetzt ja nicht unter der Kontrolle von der Elsa und sind trotzdem, okay, ne? Sie sind natürlich, spielen eine Rolle, aber das habe ich alles nicht so ganz, habe ich mir nicht zusammengebaut, ohne die Bilder sehen zu können. Also Jeppe, ich bin komplett bei dir.
Ich fand generell, dass da viele Prämissen einfach mal so von Anfang an geglaubt werden mussten. Also ich habe den ersten Teil auch, habe ich als Film gesehen, den zweiten Teil habe ich nicht gesehen, sondern auch nur gehört. Aber ich habe zwei Töchter, die eine ist blond und älter, die andere ist so rotbraun und jünger. Und da ist es wirklich komplett aufgeteilt. Also die große ist Elsa, die kleine ist Anna. Und die haben auch beide die Kostüme für Elsa und Anna. Und daher kannte ich überhaupt nur diesen Überwurf, von denen bei den Utuldas gesprochen wird. Und wusste überhaupt, was damit gemeint ist. Und das fand ich auch so ein bisschen so, sie holt ihn aus der Tasche, wo sie wahnsinnig viel in dem Film immer rausholt, was in dem Hörspiel, was sehr nützlich ist, holt sie aus dieser Tasche raus, wenn es gerade benötigt wird. Und dann so, oh ja, der ist von Mami. Ja, dann muss sie ja eine von uns sein, weil das sind unsere Zeichen. Ihr seid eine von uns, wir töten euch nicht. Und dann war es okay. Und die anderen, die Ritter, die 34 Jahre gegen die anderen gekämpft haben, die sagen dann auch einmal so, hey, gut, haben wir halt 34 Jahre irgendwie
war ja vielleicht Quatsch.
Was genau. Falsches gemacht.
Okay, aber, ich muss zugeben, dadurch, dass ich die Filme natürlich in- und auswendig kenne, fällt es mir wesentlich leichter, die Zusammenhänge im Hörspiel zu verstehen. Das kann ich nicht beurteilen, weil solchen Blödsinn habe ich natürlich nicht gemacht, nur die Hörspiele zu hören. Es sind ja wieder die Hörspiele zum Film, was für mich gerade in dem Kontext mega wichtig ist. Und es sind auch die Lieder mit dabei, die auch einfach wahnsinnig wichtig für das Ganze sind. Ne? Also ich glaube, das ist halt auch mit so ein Erfolgsgeheimnis. Und ich habe zwei Jungs zu Hause, die absolute Fans sind, die aber wahrscheinlich auch ein bisschen vorbelastet sind. Das mag sein, durch meine nicht zu versteckende Affinität zu Disney im Allgemeinen und noch doller zu Disney-Prinzessinnen. Wisst ihr, was es so auf die Spitze getrieben hat? Also warum ich nochmal so total intuit bin?
Nein. Jetzt zuletzt oder was?
Wisst ihr, was...
Ich kann es nur ahnen. Du erzähl es lieber.
Wisst ihr, was
sonst
ich mal beruflich gemacht habe? Oh, ach, ohne Witz, wisst ihr es wirklich nicht?
Doch, na klar, du warst mal als Prinzessinnen-Cast für Geburtstagsfeiern unterwegs.
Genau. Und ich habe, sagen wir mal, eine an diese Prinzessin sehr angelehnte Prinzessin gespielt.
Aus Copyright-Gründen war es Prinzessin Alsa.
Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Auf jeden Fall war sie sehr stark an diese Prinzessin angelehnt. Oder in dem Fall eine Königin, Entschuldigung, jetzt habe ich schon selber den Fehler begangen. Und da habe ich mich natürlich mit der Rolle und der Figur und ihrer Geschichte und allem, was so drumherum ist, sehr intensiv beschäftigt. Also ich bin nicht nur ein Freak, der das einfach 400 Mal gesehen hat, sondern ich musste mich aus beruflichen Gründen sehr stark damit beschäftigen. Habe aber dadurch, also mal die Toni-Jahre, die ich jetzt auch schon auf dem Buckel habe, ausgenommen, die wirklich einer der schönsten Jahre waren bis jetzt, hatte ich da auch eine wahnsinnig tolle Zeit und durfte erleben, was das mit den Kindern macht. Wie sehr sie diesen Charakter lieben und wie sehr sie zu dem aufschauen und wie sehr sie auch das Gefühl haben, diese Figur zu kennen und dass es eine Freundin von ihnen ist. Und wenn die Tür aufging und da standen so 15 kleine Mädchen in ihren Kleidern und sind komplett ausgeflippt, haben vor Freude geweint, mich in den Arm genommen, obwohl die mich natürlich noch nie gesehen hatten. Das ist schon, also da durfte ich das noch einfach mal von der anderen Seite erleben, was diese Faszination irgendwie in den Kindern ausgelöst hat.
Aber sind das denn Kinder oder waren das jetzt, also waren das tatsächlich Jungs und Mädchen oder waren, du hast jetzt gerade dann doch mal erwähnt, dass es eher Mädchen sind? Oder?
Nee, das war echt bunt gemischt. Das hatte wahrscheinlich schon nochmal so einen kleinen Drall zu Mädchen. Ne? Das kommt aber, glaube ich, auch viel drauf an. Ich war vielen Jungsgeburtstagen auch und wenn es so große Veranstaltungen waren, wo Mädels und Jungs da waren, dann war das sehr ausgeglichen, dass die das cool fanden. Aber die Eltern entscheiden ja oft so, ist das jetzt hier ein Piratengeburtstag oder ist das ein Frozen-Geburtstag? Mein Neffe zum Beispiel ist größter Frozen-Fan überhaupt. Also ich glaube, das ist so ein bisschen auch, wie du erzogen wirst und wie groß man die Türen aufmacht.
Ich wollte damit gar nicht andeuten, dass das irgendwie totaler Quatsch ist. Ganz im Gegenteil. Ich möchte jetzt die Filme wirklich sehen. Und ich bin auch sicher, dass meine Jungs sehr viel Spaß daran hätten. Es gibt keinen Grund, warum Jungs, Männer da nicht genauso Freude dran haben könnten. Nur die Eingangshürde ist natürlich recht hoch, weil ich finde, die Faszination kommt ja schon gerade durch, es ist modern und irgendwie spannend und auch actionreich und die kann ja, hat ja auch Kräfte und so, aber es ist halt ja auch mega dieses rote Teppich ausgerollt, Kleider, Handtaschen, Bälle, Empfänge.
Total.
Ein Junge sieht, guckt auf das Plakat und erkennt erstmal, okay, damit bin ich jetzt per se erstmal nicht gemeint, das machen ja andere Filme anders.
Das stimmt. Ich glaube, die kriegt man halt im Nachhinein. Also ne, über Characters wie Olaf und Sven und Christoph und den Witz, der da immer so mit dabei ist. Ich habe mich immer gefragt und ich meine für mich eine Lösung gefunden zu haben, aber ich bin mal gespannt, was ihr so denkt. Warum Elsa die ist, die alle toll finden. Okay, jetzt hat die magische Kräfte und Kleid, aber so in der Handlung, gerade im ersten Teil, ist Anna ja überpräsent. Da ist Elsa ja immer nur so, oh, Elsa singt was und dann wieder Anna.
Das wollte ich gerade sagen, bevor ich den ersten Film geguckt habe und dann auch wieder den Toni gehört habe. Ich kannte halt nur Elsa und dachte halt, Elsa sei das, worum sich dieser Film dreht und war dann durchaus überrascht, wie präsent und vor allem auch in was für einem Zeitkontingent Anna in diesem Film vorkommt und ja eigentlich wirklich den Hauptteil der Handlung bestreitet. Und da habe ich mich dann auch gefragt, was ist die Faszination von Elsa, dass alle halt irgendwie Elsa sein wollen und bei mir halt die kleinere Anna sein muss.
Nur eine Vermutung, aber ich bin, also das kommt natürlich durch dieses Glitzerkleid, sie singt, aber das Ganze ist ja so ein bisschen angelehnt an die Geschichte Die Schneekönigin von Hans Christian Andersen und die Namen von Anna, Hans, Christoph und Sven sind abgeleitet von den Namen Hans Christian Andersen. Also Hans, Chris für Christoph, Christian, Anna und Sven wie Sven, Hans Christian Andersen.
Ist das eine Verschwörungstheorie oder ist das
tatsächlich so?
Ich glaube auch, das habe ich im YouTube-Video
also Sven
gesehen.
Sven ist ja eigentlich die schwedische Version von Hans.
Okay, jetzt ergibt es keinen Sinn mehr, Sven, toll. So, zurück.
Sven Christian Hansen.
Nee, kann ja sein. Pass auf, wo du gerade zurück sagst, tatsächlich, wenn man sich fragt, wie kommt das bei Kindern eigentlich so an und was macht jeweils die Faszination aus? Vielleicht fragen wir dann auch mal die Betroffenen, hätte ich jetzt fast gesagt. Der Florian, der hat nämlich einen kleinen Einspieler für uns zusammengestellt. Und da kommen Kinder auch mal zu Wort und vielleicht können wir es dann ja noch ein bisschen besser greifen, was jetzt gut oder schlecht ankommt. Viel Spaß.
Aus Sprache und Musik.
Die Eiskönigin, eine starke Heldin, deren tolle Geschichte alle Kinder begeistert. Und warum?
Hinter der Geschichte steckt viel Mythologie, viel Bezug zu unserem Leben, mehr als wir es gewohnt sind.
Da muss man schon zugucken.
Der Film vereint unter anderem die Elemente von Nietzsche und C.G. Jung, zwei der einflussreichsten Denker der Weltgeschichte.
Ja klar, genau das habe ich mir auch gedacht. Vor allem aber habe ich mich gefragt, warum es gesellschaftlich eigentlich völlig okay ist, dass Kinder bereits vor der ersten Promotion Anna und Elsa Kostüme tragen. Naja, wo waren wir?
Ich wette, ihr fragt euch, wer wir sind und was wir hier wollen.
Ja genau, worum geht es jetzt nochmal in der Geschichte?
Ja, die Eiskönigin ist eine Prinzessin, die in einem Eispalast ist.
Eis!
Und ihre Superkraft ist Eis.
Eis
und
Eis!
Elsa hat ja diese ominösen Zauberkräfte und die geben ihr etwas quasi Göttliches.
Zauberkraft. Welche nochmal?
Eis!
Mein Kristallzepter verwandelt alles zu Eis.
Das war jetzt nicht Elsa, das war Väterchen Frost, der antikapitalistische Weihnachtsmann aus dem Osten. Und vielleicht die heimliche Vorlage der Eiskönigin. Aber zurück zu Elsa. Die kann nämlich mit ihren Händen zaubern.
Und wie?
Die kann damit zum Beispiel Schneemänner bauen oder einen Schneesturm herbeirufen.
Eiszaubern. Was die mit Eis macht, das wird keiner können.
Dann kann sie halt alles gefrieren und damit Sachen herstellen aus Eis. Ganz viel Eis machen.
Ja, sie kann ganz viel Eis machen. Macht sie auch. Und dabei wird Anna leider von ihrer Schwester schockgefrostet.
Wer mein Kristallzepter berührt und sei es noch so flüchtig, wird niemals mehr erwachen.
Das war jetzt nochmal Väterchen Frost. Aber bei Anna ist es ähnlich.
Ein Akt wahrer Liebe wird dich retten.
Ja, da soll man zumindest denken, dass hier die Jungs ins Spiel kommen. Was machen die nochmal eigentlich in der Geschichte?
Das ist eine echt schwere Frage.
Weiß ich nicht. Die Jungs helfen Anna, wenn sie Probleme hat oder auch Elsa.
Die retten die Mädchen.
Genau. Die Jungs sind echt super Retter in der Geschichte.
Und dann am Ende macht er alle Kerzen aus, wenn Anna einfriert, dann macht er alle Kerzen und das Feuer aus und geht dann einfach aus dem Zimmer.
Ja, die meisten Jungs sind entweder eiskalte Arschlöcher oder ziemliche Versager. Und wenn sich hier doch mal einer verliebt, dann in Anna. A-N-N-A. Die Jungs lieben eben Mädchen mit Palindromnamen.
Halt von hinten wie von vorne, A-N-N-A. Anna, Liebe auf den ersten Blick. Anna, mein erster Hit. Anna, ich weiß nicht mal wirklich, wer du bist. Bloß die Erinnerung verklärt die Sicht und alles kehrt zurück, während sie spricht. Shit.
Na, shit. Elsa rückwärts klingt nämlich nicht so zum Verlieben. Viel zu kompliziert.
Asle. Asle.
Komisch. Ja, hab ich doch gesagt. Anna ist nämlich die heimliche Heldin der Geschichte.
Aber das eigentliche Herrschaftsverhältnis, also die Monarchie, die bleibt unangetastet, unausgesprochen.
Ja, vielleicht, weil Königin sein doch ganz cool ist.
Naja, man regiert über ein Land und kann bestimmen, was die anderen machen. Vor allen Dingen über die Jungs in meiner Klasse.
Aber darum geht's jetzt gar nicht, oder?
Ja, stimmt. Ich wollte eigentlich nur noch wissen, was das Erfolgsgeheimnis hinter der Geschichte ist.
Beim Hörspiel mag ich am liebsten das Lied, wenn Elsa singt.
Mir hat gar nichts gefallen, ich finde Elsa blöd.
Also eher der Toni, den kann man gut wegschmeißen.
Also ich mochte gern die Musik und die eine Stelle mit, wenn man zu weit geht, dann erfriert man, weil das war irgendwie mehr Drama.
Oh ja, mehr Drama. Und bevor es das bei mir gibt, gebe ich jetzt lieber zurück ins Podcast-Studio.
Ach, die lieben Kinder. Aber es war ja irgendwo auch so ein bisschen klar, dass da irgendwie viele, viele Elsa sagen, was uns ja jetzt wieder so ein bisschen zurückbringt an den Punkt der Theorie, dass Elsa irgendwie so eine große Faszination auslöst.
Obwohl sie gar nicht so tragend ist, im ersten Teil zumindest, ne? Das meine ich.
Genau. Ja. Aber sie ist natürlich auch ein sehr, sehr emanzipierter Charakter. Also einerseits dadurch, dass sie sehr selbstbestimmt ist. Also sie beschließt ja für sich selber, sich zurückzuziehen und dann aber auch wieder rauszugehen und dieses Königsamt anzunehmen. Also das fand ich irgendwie ganz schön, dass man sieht, dass beide sowohl
die Schlüsselstelle und die auch meiner Meinung nach oder also von dem, was man auch so liest, so ein auch vielleicht ja. Da der Grund darstellt, warum die Elsa die beliebtere ist, ist doch diese Let It Go-Szene. Sie verschwindet aus Arendelle, baut sich dieses Schloss und dazu kommt diesen Song Let It Go. Der mal, habe ich eben auf YouTube gesehen, mal eben locker flockig 2,6 Milliarden Views hat auf YouTube. Ne? Also das ist wirklich mal eine Ansage. Und da gibt es noch irgendwie noch die ja, 2,6 Milliarden. Da gibt es noch die quasi von auch eine abgewandelte Gesangsversion, die hat nochmal 600 Millionen. Also dieser Song ist, also Disney und Musik, ja, ne, aber in dem Fall, der ist dann auch im unterlegt mit dem Originalvideo. Und diese Art und Weise, wie die Elsa da so ausbricht und ne, auch so, ist das nicht das, was auch Kinder am Ende wollen? Auch Dinge hinter sich lassen, oder? Diese Elsa, die ja übrigens in so einem früheren Plot auch mal als böse Hexe oder böse Schwester angelegt war. So, nicht zuletzt wegen des Soundtracks hat sich Disney damals da entschieden, dass die Rolle von der Elsa auch nochmal umzuschreiben.
Ja, ich meine.
Und das scheint sehr erfolgreich gewesen zu sein, Sarah.
Ja, das Ganze hat ja, weiß ich nicht, wie viel Platin-Schallplatten auf der ganzen Welt abgeräumt. Also eigentlich hat das Ganze ja sowieso alles abgeräumt, was es abzuräumen gibt. Ich glaube, ein Oscar. Das fand ich übrigens auch noch spannend, weil ja.
Insgesamt 2-mal Gold und 30-mal Platin.
30-mal Platin. Das ist ja das ist absurd, ne? Für einen Soundtrack von einem Kinderfilm in Anführungsstrichen.
In Mexiko und Spanien hat es nur zu Gold gereicht.
Ja.
Da gibt es wahrscheinlich noch eine spanische Version von Let It Go.
30-mal Platin, aber die 2 Gold werden trotzdem noch erwähnt. Für die Mexikaner, für die Spanier war es.
Okay. War es nicht der beste Oscar nominiert für den besten Film und Oscar nominiert für den besten Soundtrack, Film-Soundtrack oder so? Animationsfilm war es.
Bester Animationsfilm, ja. Bester Filmsong, Let It Go.
Und dann Golden Globes und hast du nicht gesehen. Ich glaube, also das ist ja jetzt nicht nur ausgedacht. Und ich glaube, es fällt genau das, was Sven sagt, so diese Mischung aus, irgendwie ist sie nicht so 100% gut, obwohl sie keinem was Böses will, passieren ihr immer doch dann so Sachen, die jetzt nicht so schön sind, ne, wie ihre Schwester mit Eis ins Herz zu treffen. Aber ich glaube, das macht halt irgendwie diese Faszination am Ende auch aus.
Also rein objektiv, die ist Königin und Superheldin. Also die hat ja auch diese ganzen Fähigkeiten. Während ja die Anna ist ja wiederum, das hatten wir schon ganz oft in so Geschichtenkonstellationen, Anna ist ja so der Undock-Faktor eigentlich. Ne? Die muss sich mit dem normalen, auf menschliches Niveau gestutzt, muss sich durch alle Fairnisse kämpfen und mit Herz und Leidenschaft und so muss sie versuchen, hier durch das Abenteuer zu kommen.
Die hat auch ihre Tasche dabei, wo sie einfach die ganze Zeit Sachen rausziehen kann.
Du tust, als wäre das Mary Poppins.
Ist ein bisschen so für die Geschichte.
Ist ein bisschen so, ja, ja. Aber die Elsa hat halt eben einfach dieses, ey, die streckt die Hand aus und dann sind da diese super floralen, wunderschönen Eispalast-Sachen, die ich ja gar nicht richtig beurteilen kann, weil ich die Filme nicht kenne.
Die du nie gesehen hast.
Ja, aber also man kommt ja um das Popkulturphänomen ja nicht drumherum, aber so, ne?
Geh doch einmal in den Supermarkt. Also das jetzt sagst von 2013 irgendwie der erste Film und trotzdem haben meine Kinder Zahnbürsten mit einem Elsa-Kopf oben drauf.
Das meine ich ja. Das ist so eine, und ich finde auch sehr erstaunlich, wie viele Jahre sich dann so ein Konzern wie Disney Zeit lässt für so einen zweiten Teil, ne? Ich meine, das war sehr schnell absehbar, dass das Ding alles abgeräumt hat. Dann aber zu sagen, ach, da warten wir jetzt mal entspannte 6 Jahre.
Wenn man so nochmal auch über die Rollenbilder denkt, also es ist ja schon eine modernere Geschichte, ne? Also diese etwas emanzipierteren Prinzessinnen. Ich habe auch gelesen, dass sogar der ein oder andere Community-Mensch sich gefragt hat, ob irgendwie find a girlfriend for Elsa, ne? Also die sexuelle Orientierung von der Elsa da auch nochmal in einer modernen Weise auch mal ableitet. Und haben die nicht... Behauptung, jetzt Frage, wahrscheinlich im Disney-Konzern auch über Jahre so eine Roadmap, welche Filme als nächstes kommen. Und nach Frozen kamen ja auch durchaus noch mal ein paar andere Prinzessinnen, ne? Da kamen die auch von Hautfarbe und genauso und von der Herkunft anders sind. Ist das nicht vielleicht einfach so ein profaner Grund, dass man sich die Zeit nehmen musste? Wahrscheinlich nicht unbedingt 8 Jahre, ne?
Naja, man hat ja schon die Zeit auch mit lauter Kurzfilmen gespickt, ne, um jetzt nicht komplett vom Fenster zu verschwinden. Da war ja immer mal wieder sowas Kleines. Ich kann mir schon gut vorstellen, ne, dass sie das auf die Roadmap gepackt haben und so ein Film ist halt dann wahrscheinlich, da bin ich jetzt kein Experte, aber ich würde mal sagen, nicht in einem Jahr fertig. Obwohl das Lied Lass jetzt los, also Let It Go, anscheinend innerhalb eines Tages geschrieben wurde. Also da hatte man wohl irgendwie einen Glücksgriff. Aber das wird schon irgendwie so reinpassen mit dem, was Disney immer alles anstellt.
Zeit ist ja jetzt kein Faktor für Qualität.
Auf T-Shirts drucken.
Aber habt ihr euch mal angeguckt, was die teilweise auch da so veranstalten, um sich auch so in Kulturen hineinzufinden? Ich habe jetzt zuletzt, ich weiß nicht, haben wir nicht kurz schon mal drüber gesprochen, den neuen Film Raya gesehen und das Making-of und dann reisen die in die Länder und verbringen Zeit mit den Kulturen. Mhm. Das setzen wir jetzt mal für diesen Film auch voraus. Natürlich. Ich meine, du darfst für den zweiten Teil die Eiskönigin, kannst du jetzt auch schlecht so, oh, haben wir jetzt mal eben geschrieben. Ich glaube, da nimmt man sich schon nochmal bewusster Zeit für.
Ja, was ich mich frage, ist, ob da wirklich so eine so eine Marvel Cinematic Universe Ansatz wirklich dahinter steckt, weil um nochmal auf diesen Umhang von der Anna zurückzukommen, den hatte sie ja im ersten Teil auch schon. Ob da schon sozusagen die Idee war, ja, und im zweiten Teil haben wir die Waldleute und der Umhang ist von den Waldleuten und deswegen ist ihre Mutter eine von den Waldleuten, also ob das alles schon sozusagen von langer Hand geplant war oder ob die Leute da saßen und dachten, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, es war so erfolgreich, wir brauchen einen zweiten Teil, was können wir machen, was haben wir, okay, die hat einen Umhang, verdammt, was machen wir jetzt mit dem Umhang? Das fände ich irgendwie ganz spannend mal zu wissen.
Dann, wenn ich wetten müsste, würde ich das nehmen, was Sarah gesagt hat, dieses, dass man tatsächlich, also ich meine, Disney sind Disney, dass das irgendwie ein bisschen wieder abräumt und so, das war schon klar, aber in dem Ausmaß dann irgendwie auch nicht. Und der zweite Plot ist ja aber schon, es wird irgendwie ja doch so, was es mir eben dann auch ein bisschen schwer machte, ja am Ende schon nochmal fast wieder eine neue, komplette Welt aufgemacht. Man arbeitet sich jetzt nicht nochmal an diesen Elementen ab. Wie heißt da, der Hans kommt irgendwie nochmal aus der Versenkung zurück und dann wird jetzt nochmal irgendwie versucht, er da eine Intrige oder so, sondern sie haben ja komplett dieses, ne, ein bisschen anderes Thema gefunden mit dieser, ja am Ende auch so ein fast, manche sagen ja auch, der ist ein bisschen düsterer, ne, mit diesem letztlich so einem Erbschuld, entdecke, bringe die Wahrheit zutage und du musst die Wahrheit rausfinden über das, was früher passiert ist.
Also ich folge dir. Möchte aber jetzt ganz bewusst auch an der Stelle nochmal den Moritz den Ball zwischen, weil der meinte ja, als er mit seiner Zusammenfassung war, der ist genau das Gleiche wie der erste Teil, weil das würde mich mal interessieren, was dich zu dieser Einschätzung bringt, weil gefühlt
mich auch. Bin ich nämlich, danke,
wie, nein, es ging mir um den klassischen Plot der Heldenreise, der ja im ersten Teil auch stattfindet. Die beiden Schwestern sind voneinander getrennt. Jeder hat sozusagen das eigene Problem zu lösen und am Ende hat man dann wieder ein Happy End. Mir ging es, also es ist nicht der genau der gleiche Plot von der Handlung her, sondern vom Aufbau der Heldenreise der Charaktere. Aber das ist halt ein klassischer Aufbau, wie man so eine Geschichte strukturiert. Da kann man jetzt den keinen Vorwurf machen. Aber ich fand den ersten Teil deutlich emotionaler als den zweiten Teil. Also ich muss sagen, als wir den das erste Mal geguckt haben mit meinen Töchtern, war es so, dass bei dieser Szene, wo Anna vor der Tür steht und Elsa die Tür nicht aufmacht und dieses ganz traurige, so, willst du einen Schneemann bauen? Und sind meine Töchter auch irgendwie blond und braunhaarig anguckt, dass mir so, oh Gott, und wenn die beiden jetzt, und die eine macht die Tür nicht mehr auf, oh, wäre aber schon ganz schön traurig. Und da hat mich das halt alles irgendwie total emotional gekriegt.
Ja gut, dann da hat man dann auch noch diese Kindercharaktere.
Ja.
Aber ich dachte, du hast den zweiten Teil gar nicht gesehen.
Den ersten.
Ja, aber du hast gerade gesagt, du findest den ersten Teil wesentlich emotionaler als den zweiten.
Ich habe den zweiten ja gehört.
Ernsthaft.
Okay.
Weiter, Jeppe, was wolltest du sagen?
Schwamm drüber. Ich wollte jetzt
ich Moritz... Ich habe mir den zweiten Teil erzählen lassen. Ich fand den ersten habe ich im Kino gesehen. Also den ersten fand ich emotionaler.
Ja, also wenn ich jetzt die Erzählung von Sarah vergleiche und die von Moritz über den zweiten Teil, dann fand ich jetzt den ersten auch emotionaler, übrigens. vielleicht, was du vielleicht meinst, Moritz, oder was mir tatsächlich so ging, dieses bei diesem ersten Teil war das ja wirklich, ich fand jetzt auch von diesem Plot, das auch wirklich eine geniale Konstruktion in diesem Verhältnis von diesen beiden Mädels. Also Elsa, die ja doch irgendwie Eiskönigin letztlich, die scheinbar gefühlskalte und unnahbare und harte, irgendwie diese ja formal war, aber nur gewesen ist, weil sie ja die liebe Anna schützen musste. Na, also so ein interessanter Twist, das Mädchen muss doch so handeln und deswegen, aber Anna, verstehst du nicht, sie kann keinen Schneemann bauen, weil doch und so, also das ist doch wirklich
Anna,
auch irgendwie
Anna, sie kann doch keinen Schneemann bauen.
Sie kann es Sarah, wie, jetzt, du bist dann offensichtlich die einzige Person hier, die den zweiten Teil auch gesehen hat. Erzähl, wie siehst du das denn? Also du jetzt auch mal bei aller Fan-Euphorie beiseite gelassen, also an den Kern gegangen sozusagen. Wenn du den ersten und den zweiten Teil wirklich rein von der Qualität her vergleichst, wer hat dich denn mehr abgeholt?
Der erste tatsächlich. Der zweite, ja, weil der zweite hat dann schon auch sehr viele Klischees bedient und hatte dann aber auch so eine ganz verschachtelte, ihr habt es ja eben schon mal gesagt, deswegen konnte ich nachvollziehen, dass ihr gesagt habt, na gut, wenn man es nur gehört hat, ist es hart, aber auch wenn man es gesehen hat, ne, weil es einfach so eine ganz neue Handlung aufgemacht hat, war man dann irgendwie so, wow, okay, alles klar und jetzt ist das und das, ach ja, stimmt, das war doch im ersten Teil auch, das war schon echt nur eine Herausforderung. Den musste man dann schon auch 2-3 Mal sehen, um das so alles zu begreifen. Was ich.
Aha. Das klang in deiner Kritik eben aber deutlich anders.
Man hat ihn aber, als normaler Mensch, hat man ihn halt auch einfach 2-3 Mal gesehen. Das ist halt
so,
das Ding.
Ach so, ja, stimmt.
Nee, also der Erste, der nimmt einen halt total mit. Und das ist halt diese, ich kann die Faszination total verstehen. Und ich finde aber, sie haben total gelungenen zweiten Teil hinbekommen. Ich war wirklich extrem skeptisch und ich habe den im Kino sehr genossen. Und mir hat das total viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, jetzt mit den visuellen Eindrücken lieb ich zum Beispiel das zweite Hörspiel total zum Einschlafen. Das ist für mich so dieses mit dem Nordwind und den Liedern, das finde ich total beruhigend.
Ja, ich muss sagen, Einschlaftonis sind die absolut nicht geeignet dafür, weil meine Kinder hören die zu Ende. Ja, wenn Anna oder Elsa auf der Box stehen, dann ist einfach, also da geht gar nichts.
Ja, nee, doch.
Das ist egal, wie müde die sind, egal, wie viel die getobt haben.
Also ohne, dass man die Bilder sieht, läuft ja schon ganz viel ab mit und jetzt Winde und Eispaläste und
ja, gut,
und so.
aber ich höre das ja dann zum Einschlafen halt, ich kenne es halt auswendig, da kann ich gut einschlafen. Und das hat schon eine sehr ruhige Erzählweise und der Nebel und das ist jetzt nicht so die ganze
also,
Zeit.
Du möchtest behaupten, dass du besser abstrahieren kann als ein 4-jähriges Mädchen?
Ja. Das möchte ich. Für mich ist genau andersrum. Wenn die Lieder losgehen, bin ich eigentlich wieder wach, weil dann möchte ich die gerne mitsingen. Und ich mache das ganz oft im Auto, dieses Lied, in dem Aurora, die Sängerin von irgendwo, diesen ganz hohen Ton macht immer. Ich würde den jetzt gerne machen, aber so hoch, dass dann fetzt es allen. Lieber nicht, lassen wir das. Aber und das im Auto zu singen, macht unglaublich viel Spaß und das höre ich gerne mal so in Dauerschleife und
aber
ich stelle mir
Scheiben oben lassen, genau, ja.
Ja, genau, damit die Scheiben springen können im Zweifelsfall.
Ich wollte euch nochmal fragen, das hatten wir uns ja eingangs gefragt, ist das denn eigentlich jetzt eine moderne Geschichte? Kann man das so sagen?
Nein, kann man nicht sagen.
Finde ich schon.
Behaupte ich jetzt einfach mal. Es ist, also ich sehr bold formuliert, es ist dafür, dass es eine Prinzessinnengeschichte ist, ist es schon, hat es definitiv moderne Elemente. Und ich finde, es ist sehr zeitgemäß. Und es ist auf jeden Fall auch nichts, was man sozusagen als altmodisch bezeichnen kann. Aber jetzt modern, also sorry, am Ende ist es dann doch ein, wie der Moritz das eben ausgeführt hat, ein klassischer gut-böse Prinzessinnen-Plot. Wobei auch da, gut-böse habe ich eben noch in der Hinterhand gehabt. Warum? Wer ist denn eigentlich der Böse bei Teil 2? Richtig was Böses gibt es da doch gar nicht, oder?
Ja, das Böse ist ja eben die Familienschande, die aufgeklärt werden muss. Das Böse ist ja sozusagen
nicht
Person manifestiert, sondern ist der dunkle Nebel, der über allem drüber hängt.
Der klassische Schurke gibt es nicht, ne? Das von daher,
was ich noch einmal kurz sagen wollte, zu dem modernen Erzählbild, dass in einem, also ich finde schon, dass es in einem sehr, sagen wir, adäquierten Setting, Schloss, Königin, Prinzessin, Kleider, Bälle, sonst was, sehr modern abläuft. Weil in welchem anderen Disney-Film hätten die Prinzessin dann den Eishändler geheiratet und nicht den Prinzen? Also das finde ich ja alleine auch schon von der Erzählung her sehr modern, dass da halt irgendwie der Bürgerliche geehelicht wird und halt nicht der Prinz in strahlender Rüstung.
Ach, das bricht an ganz vielen Stellen auf. Erstmal wird eine Frau eine Königin. Da fängt es schon mal an. Ich meine, es war jetzt jenseits jeder Auswahl.
Ist das die einzige Disney-Königin?
Ja, bislang schon. Also beziehungsweise im zweiten Teil wird Anna ja zur Königin. Es wird so ein bisschen also es wird nicht aufgeklärt, ob Elsa jetzt immer noch Königin ist oder ob ihr Amt jetzt aberkannt wurde. Also
sie hat ja ein höheres Amt jetzt bekommen
im zweiten Teil. Ja, aber so dann wäre es jetzt Anna.
Der Punkt ist ja richtig, ja.
Also genau, und dann ist es nicht dieses, der Prinz rettet Prinzessin, sondern es ist so eine Geschichte zwischen Geschwistern. So, ne, ich glaube, das bricht an ganz, ganz vielen Stellen nochmal so diese Klischees auf.
Ich finde das so geil, aber es spielt einfach irgendwie immer so genial damit, ne? Weil es kommt
total
immer diese Motive dann wieder auf, ne? Und am Ende muss es ja eben doch, wenn ich es noch richtig weiß, in Teil 1 der Kuss des Geliebten muss sie dann aus dem Eis befreien oder die Tränen oder was, ich weiß jetzt gerade nicht, aber da geht es ja doch.
Ein Akt der wahren Liebe.
Genau. Und dann ist es nicht mal Christoph, um das auch nochmal festzulegen. Ja. Es ist ja nicht der Akt der wahren Liebe von Christoph, der dann zurückgeritten kommt, sondern es ist die wahre Liebe der Geschwister, die sich füreinander aufopfern würden, um die jeweils andere zu retten. So, und da nimmt es halt diesen ganzen Spökes aus den anderen Geschichten raus und sagt einfach so, brauchen wir alles nicht, weg mit euch. Und dazu auch nochmal, das war der erste Disney-Film oder der erste Disney-Studio-Film, ich glaube der erste Disney-Film, der als Regisseurin eine Frau hatte. So,
jetzt ist das natürlich eine wirklich sehr plausibel und auch eloquent vorgetragene Argumentation, warum das modern ist. Und ich höre euch und finde, ihr habt macht wirklich einen Punkt nach dem anderen. Das sind faszinierende und gut gemachte Elemente, die das zeitgemäß gestalten.
Ja.
Aber geht man jetzt mit dem Anspruch in einen Disney-Princess-Film, weil man eine moderne Geschichte hören will, man möchte auch am Ende eine Prinzessinnengeschichte.
Ja.
Und hey, du kriegst sie auch, oder nicht?
Ja, das würde ich absolut, das finde ich eigentlich das Geniale. Wenn man jetzt wirklich von Grund auf einem weißen Blatt Papier moderne Geschichte erzählt, dann kommt eher sowas wie Vaiana vielleicht heraus. Das ist ja genau dieses, ein Wiederbeleben der klassischen Motive, die ja ganz offensichtlich auch immer noch irgendwie ihre Faszinationen ausüben. Mit Schlössern, mit Prinzessinnen. Es geht um Spielarten der Liebe und um Schnee und Drachen. Nee, Quatsch.
Ja, und wir dürfen nicht so tun, als wäre das nicht mehr zeitgemäß. Ne? Also ich glaube, Schlösser, Königshäuser und so weiter, da brauchen wir nur über die Grenze hüpfen. Ja, genau. Also es hat sich entwickelt. Also das kann man sagen. Es hat sich von Schneewittchen bis Frozen total, extrem entwickelt. Und ich bin auch kein Fan davon, immer so die Main-Rollen oder die starken Rollen immer einer Frau zu geben. Das kippt nämlich dann einfach in eine andere Richtung. Sondern ich finde es halt cool, wenn es ausgeglichen ist und wenn es von allem etwas gibt. Ne, das
ich glaub,
ist irgendwie der Sinn.
Der Schlüssel ist dabei auch tatsächlich das Spiel mit der Erwartung, Sarah, wie du das eben gesagt hast. Dass man die Lust daran merkt, gerade weil man in diesem Setting erwartet man jetzt eine irgendwie plumpe, klischeebeladene Geschichte, wie man sie schon tausendmal gehört hat. Und dann passieren im Großen wie im Kleinen passieren immer so schöne kleine Brüche da drin.
Leute, ich muss noch was ganz Wichtiges mit einbringen. Können wir bitte zumindest 2, 3 Sätze an Olaf verlieren? Weil ich finde, das ist halt so einfach er ist ja eigentlich auch nicht der geheime Star, sondern es ist eindeutig der Star. Aber ist das nicht ein absolut großartiges Element, was sie da eingebaut haben, um nochmal so einen ganz coolen Witz reinzubringen?
Ich
liebe Olaf.
Und war 2013 eigentlich, war Harpe Kerkeling da schon in Ruhestand, also in Vorruhestand?
Das weiß ich gar nicht.
Das weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall spricht er und singt er diesen Olaf so fantastisch, dass man wirklich, also wird einem warm ums Herz, wenn der kleine Schneemann die Schnute aufmacht.
Für manche Menschen lohnt es sich zu schmelzen.
Ist das nicht so schön. Schmelzen und das Weihnachten und ich hatte eine kleine Idee, nicht ich alleine, sondern wir, dass wir nämlich noch mit einem kleinen Frozen-Wichteln in die Weihnachtstage gehen. Ein Wichtelgeschenk. Jeppe, du hast es am besten drauf, das zu erzählen, worum es da geht.
Also die Sarah, die ganze Folge ist ja ein Geschenk für dich. Ich hoffe, das haben wir eingelöst.
Ja, das hat ja
drei
super
Männer, die erklären, warum Frozen naja ist.
Nein, okay. Ich hatte mir was anderes unter Geschenk vorgestellt. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt mit dem Wichteln wird.
Wenn ich richtig liege, Sarah, dann gibt es ja einen bekannten Song. Und das ist Let It Go. Oder Lass los. Oder wie heißt der?
Lass los.
Lass los?
Ja.
Moritz, sing kurz an. Dann sind wir alle auf Stand.
Ich kann tatsächlich nur let it go, let it go.
Das ist jetzt wieder die Vorbereitung fürs zweite Geschenk sozusagen.
Also Frozen-Wichteln. Die Idee ist doch, Sven, du hattest auch eindrücklich erzählt, wie wichtig gerade dieser Song irgendwie das zentrale Momentum irgendwie des Films ist und eben mit dieser Kraft auszubrechen und so weiter. Und wir haben hier einige Sätze aus diesem Song stehen. Jetzt war die Idee, wir machen uns gegenseitig ein Wichtelgeschenk, in dem jeder von uns Podcasties dem anderen einen Satz zuspricht, wo er findet, dass der besonders schön passt oder ihm auf seinem weiteren Weg auch ins neue Jahr und durch die Weihnachtszeit schön helfen kann. Hättet ihr da einen Favoriten? Moritz, wen würdest du beschenken und wüsstest du einen Satz?
Ich würde nach jetzt knapp 75 Minuten Sarah beschenken mit Ich bin frei. Endlich frei und ich fühle mich wie neu geboren.
Sobald wir auf die Stopptaste gedrückt haben und sagt mein und dann so, meine Güte, was sind das denn für Banausen gewesen?
Ich wollte gerade sagen, der Song war irgendwas von Whoopi Goldberg, aber gut.
Ich habe angesungen.
Okay.
Okay.
Sarah, möchtest du was verwichteln?
Ja, ich möchte gerne was verwichteln. Ich kann mich nicht entscheiden. Okay, ich nehme, du darfst nicht fühlen, zeig ihnen nicht dein wahres Ich. Und zwar geht das an Jeppe, weil ich glaube, dass der Jeppe doch ein großer Fan geworden ist und jetzt sein wahres Ich gefunden hat und es doch auch ein bisschen fühlt, obwohl er Papa von zwei Jungs ist. Und ich wünsche, also ich schenke es dir, Jeppe, und auch deinen Jungs, dass sie auch ihr wahres Ich finden und den Weg zur Eiskönigin.
Da fällt mir noch eine echt spannende Info ein, die ich auch irgendwo gelesen hatte. Auch so bei der Frage mit der modernen oder nicht so modernen Welt der Prinzessin. Und da gibt es eine Studie, wo daraus hervorgeht, dass wenn Mädchen Prinzessinnen gucken, was für sie toll ist, aber auch gar nicht so förderlich, weil sie dann eben vielleicht dazu neigen, auch, sagen wir mal, so ein bisschen, ja, so prinzessinnenhaft zu werden, wohingegen, wenn Jungs sich mit Prinzessinnen beschäftigen, das ganz klar empathiefördernd ist. Also Jungs werden zu besseren Menschen, wenn sie sich mit Prinzessinnen beschäftigen.
Das ist toll. Und jetzt weiß ich aber, welches Wichtelgeschenk ich dem Sven machen möchte, weil das hast du so schön gesagt. Deswegen dein Spruch von mir für dich wäre, ich spüre diese Kraft. Sie ist ein Teil von mir. Sie fließt in meine Seele und in all die Schönheit hier. Sven, du hast so viel innere Schönheit.
So ein schönes Wichtelgeschenk habe ich ja noch nie bekommen.
Pack es dir gut weg.
Mir bleibt dann noch übrig, dem Moritz ein Wichtelgeschenk zu machen. Das war, weil das mit dem Referat und auch wie Sarah manchmal geguckt hat, möchte ich dem Moritz mitgeben. Du darfst nicht fühlen, zeig ihnen nicht dein wahres Ich.
Oh, es wärmt.
Ich kann es leider nicht singen, tut mir leid.
Ja, wir dürfen es auch nicht singen.
Das ist okay.
Wir haben das Singverbot bekommen.
Dabei hätten wir es echt drauf mit diesem Song, bin ich ganz sicher.
Das konnte man meinen.
Es ist zu schön, um noch wirklich jetzt weiterzumachen über Prinzessin. Lass uns zum Ende kommen. Aber natürlich vorab noch die Rätselfrage der heutigen Folge.
Sven, mach du das bitte.
Die könnt ihr natürlich wie immer beantworten auf tonis.de/podcast und dort müsst ihr die Antwort geben auf folgende Frage. Auf welcher bekannten Märchenfigur basiert lose die Walt Disney-Version von Die Eiskönigin?
Aufmerksame Hörer werden die Antwort vielleicht in diesem Podcast schon gehört haben.
Und wenn ihr es nicht gehört habt im Podcast, müsst ihr nochmal von vorne hören, einmal komplett.
Ja, wer jetzt geskippt hat, sieht sich jetzt betrogen. Aber das schafft ihr doch. Und darf ich kurz anfügen, weil ihr das, keine Sorge, Sarah, ich werde keine Zusatzfrage stellen, aber weil ich weiß, dass ihr das ja so brillant lösen werdet und das für euch ein Achselzucken und nicht mehr kostet, vielleicht habt ihr ja noch das ein oder andere Minütchen und ich rufe euch nochmal auf derselben Seite, tonis.de/podcast, wenn ihr diese Frage schnell beantwortet habt, euch noch 2 Minütchen zu nehmen, das würde uns sehr freuen. Da gibt es eine Umfrage direkt darüber. Klickt auf zur Umfrage. Das sind Fragen, die wir zum Podcast stellen. Was findet ihr gut? Was findet ihr schlecht? Was würdet ihr anders machen? Wie gefällt euch das? Das hilft uns sehr, um richtig guten Podcast hoffentlich für euch zu machen. Bitte macht das kurz. Das hilft uns sehr. Das wäre schön.
Und abonnieren und auf Like klicken. Und was sagt man sonst noch alles so?
Link in Bio.
Das weiß der Moritz nur. Sarah, du musst jetzt noch wieder ein bisschen zurück die Weihnachtsstimmung bringen, mit der wir jetzt so langsam ausklingen können. Wir sind in Arendelle, wir sind im hohen Norden. Es schneit, alles ist gut geworden. Das Königreich ist gerettet. Liebe hat es möglich gemacht. Bitte verabschiede unsere Hörer in die weiße Weihnacht.
Okay, ich möchte mich erstmal bei euch sehr herzlich für das ungewollte Geschenk bedanken. Es fühlte sich ein bisschen an wie bei Schrottwichteln, wo man sich freut, ein Geschenk zu bekommen und was drin ist, muss man irgendwie in den Schrank stellen. Aber es...
Weihnachtsstimmung.
Okay. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass ihr euch die Zeit genommen habt und zumindest die Hörspiele zu hören. Ich hätte es noch mehr zu schätzen gewusst, wenn ihr auch die Filme geguckt hättet. Das ist aber okay für mich. Weihnachtsstimmung. Ich danke euch vielmals. Ich wünsche allen da draußen eine wunderschöne, besinnliche Vorweihnachtszeit und freue mich, euch, ihr lieben drei, und auch ihr da draußen, euch wieder zu hören im nächsten Jahr.
Wir haben zu danken, Sarah. Wir haben zu danken. Ja, bei dir und bei euch. Und kommt gut rüber. Wir hören uns das nächste Mal zur 20. Ausgabe im nächsten Jahr. Da freuen wir uns alle schon sehr drauf. Tschüss, wir hören uns.
Tschüss.
Ho, ho, ho.
Let it go.
Nee, let it snow.
Das ist ein anderes Lied.
Nee, das ist ein anderes.
Wir dürfen nicht singen. Hör auf. Schluss jetzt.